Ein Riesenproblem ist, dass die großen Lebensmittelhändler außer einem riesen Einfluss auf die Preise haben und die massiv drücken. Das heißt, da muss man ran und die eigentlich zerschlagen. Und was dann weiter das große Problem ist, wisst ihr, EU-Agrarsubventionen werden hauptsächlich in der Fläche ausgezahlt. Das bevorzugt die größeren Bauern und nicht die kleinen, die zum Aufgeben gezwungen sind, häufiger das sogenannte Höfesterben. Ein anderes Problem ist, dass einfach fremde Investoren sich Land kaufen durch sogenannte Share Deals. Das könnte man auch verbieten, zum Beispiel im Agrarstrukturgesetz. Dadurch würden die Pachtpreise nach unten gehen. Es gibt also wirklich viel, 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 worüber man sich beklagen kann.
Das war die Aktivistin und parteilose Kandidatin für die Linke zur EU-Wahl, Carola Rakete, die sich zu den aktuellen Bauernprotesten und Problemen der Agrarpolitik äußert. Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der TAZ. Mein Name ist Sandra Kirchner, ich bin Redakteurin bei Klimareporter und heute spreche ich mit Katharina Schipkowski von der TAZ. Hallo.
Hallo.
Ja, heute sprechen wir wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Als erstes geht es darum, was die neu gegründete Partei von Sarah Wagenknecht beim Klimaschutz will. Dann geht es um den Zustand der Böden. Und zum Schluss sprechen wir über die wachsenden Schäden, die Naturkatastrophen 2023 verursacht haben.
Es hat sich ja jetzt lange abgezeichnet und diese Woche ist es passiert. Am Montag hat sich die neue Partei um Sarah Wagenknecht gegründet. Die Partei heißt Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit, abgekürzt BSW. Die Partei will diejenigen ansprechen, die von der Politik vergessen wurden, wie Sarah Wagenknecht sagte. Die Menschen fühlten sich, so sagt sie, immer weniger von den Gender- und Lifestyle-Fragen angesprochen. Das ist ja jetzt eher eine Wahrnehmung von Politik, die eher so aus konservativen Kreisen kommt. Die Wagenknecht-Partei will sich aber explizit kein politisches Label wie links oder rechts aufdrücken lassen. Aber es gibt durchaus Ansätze, die sich eher auch dem linken Spektrum zuordnen lassen. Zum Beispiel eine Sozialpolitik mit mehr Umverteilung von oben nach unten oder ein gerechteres Steuersystem. Aber die Partei setzt auch auf Abschottung und will das Asylrecht weiter beschneiden. Im Ukraine-Krieg will die Partei Waffenlieferungen beenden und Friedensverhandlungen anstreben. Das sind jetzt erstmal so die programmatischen Schwerpunkte des Bündnis Sarah Wagenknecht. Aber wir wollen uns mal anschauen, was von der Partei klimapolitisch zu halten ist.
Ja, der Klimawandel ist eine ernstzunehmende Herausforderung, hat Sarah Wagenknecht am Montag gesagt. Das kann man so auch in dem Kurzprogramm nachlesen, das die Partei auch am Montag veröffentlicht hat. Aber in dem vierseitigen Dokument heißt es auch, dass die Energieversorgung nicht allein durch die erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. Und das ist natürlich Quatsch. Es gibt schon auch Studien und Szenarien, die zeigen, dass 100% Erneuerbare in Deutschland, in Europa und sogar weltweit möglich sind. Aber dafür muss man dann eben den Ausbau der Erneuerbaren, der Speicher und der Energienetze gezielt angehen. Und wenn man das machen würde, könnte Deutschland 2040 komplett mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Schätzt zum Beispiel das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Für das BSW sind aber eher die Russland-Sanktionen das Problem, weil Energie damit nämlich schlagartig teurer wurde. Und dann kann man sich natürlich auch ausmalen, dass die Wagenknecht-Partei gern zum russischen Erdgas zurückkehren würde.
Einen durchdachten Plan, wie sie den Klimawandel bekämpfen will, hat das BSW auf jeden Fall nicht. In dem Programm ist von der Entwicklung innovativer Schlüsseltechnologien die Rede. Also klingt so ein bisschen nach FDP-Sprech eigentlich. Ein Zukunftsfonds soll innovative Unternehmen fördern, aber welche Technologien damit jetzt genau gemeint sind, bleibt offen. Die Wärmepumpe ist es auf jeden Fall nicht. Das Heizungsgesetz ist aus Sicht von Wagenknecht sinnlos. Das Heizungsgesetz der Ampel würde die Menschen ruinieren, sagt sie, weil sie sich den Einbau von Wärmepumpen einfach nicht leisten könnten und weil man alte Häuser nicht mit Wärmepumpen warm bekommen würde. Auch das stimmt ja nicht, sondern ist einfach Stimmungsmache.
Ja, eine Studie vom Heizungsableser Techem vom letzten November hat gezeigt, dass eben nur bei 10% der Gebäude wirklich größere Maßnahmen erforderlich wären, damit sich dort eine Wärmepumpe lohnen würde. Aber rund die Hälfte aller Altbauten sind schon heute für den Einbau von Wärmepumpen geeignet. Statt Wärmepumpen will Sarah Wagenknecht die Fernwärme ausbauen lassen. Und das kann natürlich schon auch sinnvoll sein, insbesondere in dicht besiedelten städtischen Regionen, auf Wärmenetze zu setzen, wo dann eben einzelne Viertel oder Quartiere gemeinsam über die Abwärme von Kraftwerken oder über Flusswärme oder Ähnliches versorgt werden. Aber in ländlichen Regionen mit eher wenig Gebäuden wäre das einfach viel zu teuer, ein Wärmenetz zu bauen.
Auch das Verbot von Verbrennerfahrzeugen findet Wagenknecht falsch. Die deutsche Industrie sei führend beim Bau von Verbrennerautos und es wäre besser gewesen, wenn man die Autoindustrie mit Vorgaben oder mit Druck dazu gebracht hätte, verbrauchsärmere Autos zu bauen, argumentiert Wagenknecht. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass die Emissionen des Verkehrssektors seit Jahren auf sehr hohem Niveau stagnieren. Und da bringt es einfach nicht genug Einsparung, wenn die Autos etwas weniger, aber trotzdem eben noch viel CO2 verursachen. Also eigentlich bräuchte es ja eine umfassende Transformation im Verkehrssektor. Also weniger Autos, mehr gemeinsame Nutzung von Autos, mehr E-Autos, mehr öffentlichen Nahverkehr, mehr Fahrräder und besser ausgebaute Fahrradwege, mehr und bessere Fußwege. Aber ein bisschen Sprit oder ein bisschen Diesel einzusparen, könnte eben nur ein ganz kleiner Teil davon sein.
Die zwei Beispiele zeigen eigentlich ganz gut, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht vor allem eine Vetopartei ist, gegen das Heizungsgesetz, gegen das Verbrennerverbot, gegen die Lkw-Maut. Wagenknecht sagte noch, dass sie für ein ausführliches Parteiprogramm noch Experten befragen wollen. Und da kann man nur hoffen, dass die dem BSW beim Klimaschutz mal ordentlich auf die Sprünge helfen.
Wir kommen zu unserem nächsten Thema und gucken uns den Zustand der Böden genauer an. Denn in dieser Woche hat die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit dem BUND und dem TMG Think Tank for Sustainability den neuen Bodenatlas herausgegeben. Die veröffentlichen jährlich so eine umfassende Bestandsaufnahme zu einem bestimmten Thema. Und der Zustand der Böden ist ziemlich besorgniserregend. Denn weltweit haben 50-80% der Böden ihren Humusgehalt verloren. Also Humus ist ja diese sehr feine, nahrstoffhaltige und fruchtbare Substanz. In der EU sind mehr als 60% der Böden geschädigt. Und das hat große Auswirkungen auf die Biodiversität, weil Böden sehr artenreich sind. Mindestens ein Viertel aller Lebewesen der Erde wohnt im Boden und es hat natürlich auch schwere Folgen für das Klima.
Genau, denn Böden können, wenn sie gesund sind, sehr viel CO2 speichern, sogar noch mehr als Wälder. Und sie saugen auch viel Wasser auf und speichern es und geben es langsam wieder ab und können dadurch Klimafolgeschäden wie Dürren oder auch Überschwemmungen abmildern. Fast alle Staaten, die sich dem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet haben, kalkulieren in ihren nationalen Klimastrategien auch die Speicherung von CO2 in Böden, Mooren oder Wäldern ein. Und auch für große Unternehmen ist es ein beliebter Mechanismus, um die eigene CO2-Bilanz zu drücken, indem man zum Beispiel weiterhin viel emittiert, aber dann Flächen in Paraguay kauft und sich anrechnet, dass der Boden dort ja CO2 bindet. So macht es zum Beispiel der Konzern Beiersdorf. Aber das funktioniert ja nur, wenn der Boden gesund ist. Und zweitens bringt es natürlich auch weitere Konflikte mit sich, weil Böden eben eine begrenzte Ressource sind und zum Teil auch Menschenrechte missachtet werden, wenn zum Beispiel Indigenen ihr Land geklaut wird, um es an multinationale Konzerne zu verkaufen.
Genau, also du hast jetzt gerade nochmal gesagt, Böden können nur zum Klimaschutz beitragen, wenn sie gesund sind, also indem sie dann Wasser aufnehmen, CO2 binden und Lebensraum für ganz viele Arten sind. Allerdings ist ja ein Großteil der weltweiten Böden leider gar nicht mehr gesund. Wir wollen noch einmal kurz darüber sprechen, woran die Böden kaputt gehen. Das liegt nämlich zum einen an der Flächenversiegelung, also wenn einfach Beton auf die Erde gekippt wird und die Erde dann gar nicht mehr atmen und Nährstoffe und Wasser aufnehmen kann. In Deutschland werden jeden Tag ungefähr 55 Hektar neu versiegelt. Das entspricht ungefähr der Fläche der Vatikanstadt.
Und außerdem trägt auch die industrielle Landwirtschaft massiv dazu bei, die Böden zu schädigen, unter anderem durch die Verwendung von Kunstdünger, Pestiziden oder Monokulturen. Und einfach die intensive Bewirtschaftung ohne Ruhephasen. Und natürlich tragen auch Klimaschäden und Katastrophen wie Dürren, Waldbrände oder Überschwemmungen dazu bei, dass Böden erodieren oder verkohlen. Und dann hat man Ja, wie so häufig bei Klimafolgeschäden, so eine Abwärtsspirale. Der Boden nimmt den Schaden aufgrund der Klimakatastrophe und kann infolgedessen die Klimakatastrophe immer weniger abfedern.
Aber auch in der Landwirtschaft kann man natürlich Böden schützen und auch nachhaltig bewirtschaften. Nicht alle Landwirtinnen arbeiten bodenfeindlich. Das finde ich auch wichtig jetzt bei den aktuellen Bauernprotesten, die ja in dieser Woche gefühlt das halbe Land lahmgelegt haben, dass man da unterscheidet. Denn es ist schon so, klar, ein Teil der Bauernschaft regt sich einfach über die Ampelkoalition auf, insbesondere über die Grünen, weil die Bauern einfach Panik vor jeglicher Umweltschutz- und Klimaauflage haben, die sie in ihrem Profitstreben begrenzen könnte. Aber ich finde es trotzdem wichtig, auch die progressiven Stimmen unter den Landwirtinnen zu hören, die sich jetzt ja schon auch zu Wort gemeldet haben und die sagen, es gibt sehr wohl Grund zum Protest, denn wir leiden seit vielen Jahren unter einer verfehlten Agrarpolitik.
Die Aktivistin Carola Rakete hatte das in einem Video in den sozialen Netzwerken ganz gut zusammengefasst, was die Baustellen der Agrarpolitik sind, an die man sofort ran könnte und müsste. Die Streichung der Agrardieselsubvention, die der aktuelle Aufhänger für die Bauernproteste in der Woche war, hat damit eher wenig zu tun und fällt wohl auch nicht so stark ins Gewicht bei den einzelnen Betrieben. Rakete sagt stattdessen, ein großes Problem ist, dass die Bauern von ihren Erzeugnissen überhaupt nicht leben können und anstelle von fairen Preisen eben Subventionen oder Steuervergünstigungen bekommen. Bei den EU-Subventionen ist es ja so, dass die nach Fläche vergeben werden und das bevorzugt große Betriebe bzw. führt dazu, dass kleine Betriebe eben kaum überleben können, also quasi wie so ein Höfe sterben. Und was man dagegen tun könnte, ist laut Rakete eben die großen Lebensmittelkonzerne zu zerschlagen, die Preisdumping betreiben, also Aldi, Edeka, Lidl und so weiter. Und man könnte verbieten, dass Lebensmittel unter ihrem Erzeugungspreis verkauft werden.
Ja, und nochmal kurz zurück zu den Böden. Auch da wären Schutzmaßnahmen nötig, auch jenseits der Agrarpolitik. Zum Beispiel könnte man die Flächenversiegelung eindämmen und einen europäischen Bodenschutzrahmen oder ein Bodenschutzgesetz erlassen, genau wie es ja auch für die Luft- und das Wasser Schutzrechte gibt. Das fordern auch die VerfasserInnen des Bodenatlases und sie fordern auch, dass ein Umdenken in der Politik stattfindet, sodass Böden als begrenzte, aber unglaublich wichtige Ressource für das Erreichen der Klimaziele und für die Verfügbarkeit von Lebensmitteln behandelt werden, was sie ja auch sind. Bislang haben LobbyistInnen unter anderem aus der Düngemittel- und Pestizidindustrie das leider aber erfolgreich verhindert.
Zum Schluss wollen wir noch über die Schäden sprechen, die Naturkatastrophen im vergangenen Jahr verursacht haben. Der Rückversicherer Munich Re, also ein Unternehmen, wo sich die Versicherer versichern, hat in dieser Woche seine Schadensbilanz für 2023 vorgestellt. Letztes Jahr sind besonders viele Menschen durch Naturkatastrophen gestorben, nämlich 74.000 Menschen. Das ist 7-mal so viele wie im Durchschnitt der letzten Jahre. Das liegt an den schweren Erdbeben, bei denen Anfang Februar in der Türkei und in Syrien besonders viele Menschen zu Tode gekommen sind. Die vielen Toten haben also geophysikalische Ursachen.
Anders sieht das aber bei den wirtschaftlichen Schäden aus. Die beziffert Munich Re weltweit auf 250 Milliarden US-Dollar. Das ist ungefähr genauso viel wie in den Vorjahren. Diese Schäden wurden vor allem bei Unwetterereignissen ausgelöst. 3/4 der wirtschaftlichen Schäden waren wetterbedingt, 1/4 hatte geophysikalische Ursachen. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied zum Vorjahr 2022. Damals gab es ein einzelnes Unwetterereignis mit einem massiven Schaden. Das war der Hurricane Ian, der in den USA einen Gesamtschaden von 100 Milliarden US-Dollar verursacht hat. Und dass nun das Jahr 2023 den gleichen wirtschaftlichen Schaden hinterlässt, ist dann doch einigermaßen überraschend. Es liegt daran, dass Gewitter noch nie so hohe Schäden in Nordamerika und Europa verursacht haben wie im vergangenen Jahr. Das heißt also, viele kleine Extremwetter haben Schäden in Milliardenhöhe verursacht und somit die Bilanz nach oben getrieben.
Ja, der Versicherungskonzern macht dafür auch den Klimawandel verantwortlich. Ja, höhere Temperaturen begünstigen das Entstehen von Extremwettern und im vergangenen Jahr lagen die Durchschnittstemperaturen etwa 1,3 Grad über den Temperaturen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. 2023 ist damit das wärmste Jahr seit Beginn der Temperaturmessungen. Und das macht sich eben auch in der Atmosphäre bemerkbar, denn warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Ja, bei einer Erwärmung um 1 Grad kann die Luft 7% mehr Wasserdampf aufnehmen. Und dieses Meer an Wasserdampf fällt dann eben später als Niederschlag wieder zu Boden und verursacht extreme Niederschläge. Das ist quasi wie so eine physikalische Gesetzmäßigkeit. Die höheren Temperaturen bedingen mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre, was wiederum zu höheren Niederschlagsmengen, vor allen Dingen beim Starkregen, führt.
Ja, was leiten die Versicherungskonzerne daraus ab? Sie fordern, dass Gesellschaft und Wirtschaft sich mehr auf die veränderten Bedingungen einstellen müssen und mehr an die Risiken, die die Klimakrise verursacht, anpassen. Denn sonst werden die Schäden weiter steigen. Also mehr Prävention betreiben, um die stärksten Risiken zu mindern. Dazu gibt es auch Untersuchungen, die belegen, dass die Schäden sinken, wenn man sich an den Klimawandel anpasst. Das ist ja auch logisch. Und dann fordert die Versicherungswirtschaft noch, dass sich mehr Menschen versichern sollen. Aber ja, das liegt ja auf der Hand, dass Versicherungen sowas fordern. Von den wirtschaftlichen Schäden, die im letzten Jahr, ihr erinnert euch, 250 Milliarden US-Dollar betrugen, waren 95 Milliarden US-Dollar versichert. Aber wo die Risiken steigen, steigen auch die Versicherungsprämien. Und in besonders gefährdeten Regionen sind solche Versicherungen auch schon besonders teuer.
Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gern in eurer Podcast-App und lasst uns gern eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Oder schreibt uns an klima-update@klimareporter.de, wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
Ein großer Dank geht raus an Janett Lechner und Moritz Heiber, die das Klima-Update jeden Monat mit einer Spende unterstützen. Und vielen Dank auch an André Gütte, Marcel Simon Gartoff, Clemens Schürmann, Andreas Popp, Christel Ackermann-Seiß, Martin Burt, Pascal Null-Derig, Peter Hennecke, Andreas Drohmann, Thomas Riebeseel, Britta Peters, Henriette Walz und Klaus Haas, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Ja, vielen Dank und tschüss.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.